Dieser Podcast wird präsentiert von
Krieghoff,
Okasandu Jagdsafaris,
Familie Scheiring,
Jagdschule Kretschmer,
Will und Apel.
Wir haben insgesamt 3 Büffel erlegt, Henrik 2 und ich 1. Und wir haben halt, wo wir dann an die Stücke gekommen sind oder auch vorher schon gesehen, dass die Tiere, die Büffel krank waren. Die hatten mehrere Einschusslöcher mittendrauf mit Kalibern, die viel zu gering waren oder halt die Läufe kaputt oder das war alles wundentzündet, weil die halt in Schlingen gelaufen sind und haben sich dann irgendwie doch noch losreißen können, aber das war voller Eiter und das war schon heftig, was man da gesehen hat, ja.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim FSW-Podcast. Mein heutiger Gast ist der Nils Trompeter von Trompeter Jagdeinrichtung. Herzlich willkommen bei uns im Studio in Hannover.
Ja, hallo.
Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, wo wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Das war tatsächlich auf der Jagd und Hund. Da warst du ja, jeden Abend so ein bisschen bei uns zu Gast und hast uns ja auch das ganze Team da kennengelernt. Und da sind wir auch schon mal so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Deswegen freue ich mich auch, dass du heute tatsächlich mal hier bist und auch eine Zigarre mit mir rauchst. Das ist wieder mal einer, der sich traut. Ja. Leider noch nicht so die Tradition geworden. Ich hätte jetzt einfach mit dir so ein bisschen drüber gesprochen, was ihr so macht, gerade die Jagdeinrichtung. Und ich glaube, du hast ja auch schon ein paar coole Jagdreisen gemacht, du warst ja auch schon mit Henrik viel unterwegs. Aber schieß einfach mal los, stell dich mal vor, was du so machst, seit wann du einen Jagdschein hast, und dann kommen wir schon ins Gespräch.
Ja, also mein Name ist Nils Trompeter und ich bin leidenschaftlicher Jäger und bin damit aufgewachsen. Mein Vater hat uns zur Jagd geführt. Und nicht nur privat, sondern auch firmlich gesehen arbeiten wir in der Branche. Wir verkaufen Hochsitze und das seit 2004. Und ich habe vor 2 Jahren den Betrieb übernommen.
Jagdeinrichtung, das heißt praktisch Hochsitze und alles, was
richtig, was von den Scherenleitern über Drückjagdböcke bis hin zur Kanzel, Schlafkanzel, offenen Kanzel, alles, was der Jäger so haben möchte, ne? Die Besonderheit ist eigentlich, die Stahlgestelle, das ist eine schnelle Montage, ist langlebig und da haben die Leute dann auch Ruhe, ja.
Auf der Messe war ja, ich war einen Tag, bin ich tatsächlich bei euch auch in die Halle geschafft. Ich hatte da mal so ein bisschen rumgeguckt. Da war ja auch, ich glaube, reger Andrang bei euch. Wir hatten ja jetzt auch schon ein bisschen Probleme, sagen wir mal, einen Termin zu finden für den Podcast, weil ihr ja auch, sagen wir mal, jetzt mit dem im April relativ viel zu tun habt, gerade mit der Ausstattung für Neureviere, ne? Deswegen denke ich mal, dass da auf der Messe wahrscheinlich auch viele Deals zustande gekommen sind.
Auf jeden Fall. Also die Dortmunder Messe ist für uns sehr wichtig. Da gucken sich die Leute nochmal die Einrichtung an. Und dann geht das ja los mit der Verlängerung oder Neupacht, dass sie die Zuschläge kriegen. Und die wollen natürlich dann möglichst zum 1.4. die Hochsitze haben. Und jetzt ist unsere Kernzeit. Ja. Jetzt haben wir zu tun ohne Ende, da auch größere Aufträge halt abgewickelt werden müssen. Und wir sind ein Familienbetrieb. Wir liefern alles selber aus oder überwiegend alles selber aus. Wir erklären den Kunden nochmal, wie das halt aufgebaut wird. Und ja.
Was heißt größere Aufträge bei euch?
Größere Aufträge, ja, von bis, ja, ich sag mal, es ist jetzt keine Seltenheit, dass einer 10 oder 20 oder komplette Einrichtung kriegt, jetzt Kanzeln, ja, Drückjagdböcke sind es natürlich noch deutlich mehr, aber das ist schon Arbeit dann, ne?
Sag mal bitte, was da an den Jagdeinrichtungen besonders drauf ist, wie wird das Ganze geliefert, was muss man dann selber noch machen oder baut ihr alles auf?
Auch je nachdem, wie der Kunde das haben möchte. Die Kanzeln oben, die Standardkanzeln, das ist ein Bausatz von 6 Teile, Boden, Dach und 4 Seiten. Und außer bei der Schlafkanzel, da sind es 8 Teile, Boden, Dach und halt die Langseiten sind einmal geteilt. Und das Gestell ist halt schraubt man ganz schnell zusammen. Man hat innerhalb von 15 Minuten so ein Gestell zusammengeschraubt und man hat halt für immer Ruhe. Was ein bisschen dauert, ist es halt vernünftig in Waage zu setzen. Ja, das muss man vernünftig ausrichten, dass man dann auch die nächsten 20, 30 Jahre Ruhe hat, ja.
Wie funktioniert das? Also ihr macht dann die, sagen wir mal, die Platten oder beziehungsweise die Einheiten, die macht ihr dann zusammen und das wird dann praktisch als Bausatz geliefert und so wird das dann aufgebaut. Also ich frage so blöd, aber ich denke, dass wir sowieso nochmal dieses Jahr bei euch vorbeikommen und ich gucke mir das auch nochmal genauer an, wie ihr das macht, aber erzähl mal ruhig.
Also vom Grundsatz her 50% der Kunden holen ungefähr die Ware ab, die anderen 50% werden beliefert. Und ja, Leiter ist hier, also kann zerlegt oder auch montiert sein. Aber die meisten bestellen mittlerweile, dass das alles montiert ist, dass die Leute schnell die Produkte in die Reviere kriegen, da die Leute immer weniger Zeit haben. Und wir machen das natürlich auch deutlich schneller, wie als wenn man das nur einmal machen würde, ne?
Auf was ist denn wichtig zu achten? Für was braucht man was für eine Art von Hochsitz? Jetzt gerade von dir als Profi. Auf was muss man achten, wenn man sich das Ganze zulegt?
Also man muss auf jeden Fall drauf achten, je nachdem, wie der Wind halt immer kommt und die Standpunkte, dass man halt leise und schnell an die Standpunkte kommt. Aber das ist halt von Jäger zu Jäger unterschiedlich. Also es gibt Jäger, die wollen lieber auf eine offene Kanzel sitzen, weil man da mehr hört. Und die anderen sagen halt, ich brauche die Schlafkanzel, ich möchte da die ganze Nacht sitzen, möchte bequem sein. Also das ist von bis. Das ist... Ja, sieht jeder Jäger anders, ne?
Ich bin da auch ganz ehrlich mit dir. Also ich bin zum Beispiel, wenn dann ein Freund von einer Schlafkanzel, weil wenn dann ist es für, sagen wir, für, du lächelst, wenn dann ist es natürlich für, sagen wir, für die, sich die Nächte um die Ohren zu schlagen und dann auch einfach mal zwischendrin auf dem Hochsitz vernünftig liegen zu können. Und außerdem finde ich es auch, dass man dort dann wesentlich mehr Platz hat und sich so ein bisschen ausbreiten kann. Ich bin auch zum Beispiel jemand, ich schleife immer meinen Hund mit auf den Hochsitz und trag den dann immer mit hoch. Deswegen gefällt mir das ganz gut, wenn dann da Platz ist. Die Enya sitzt dann oben auch immer und guckt. Ja. Und wenn du mal zu zweit unterwegs bist, ist es natürlich auch angenehmer.
Ja, klar. Das auf jeden Fall. Und es macht ja auch Sinn, zum Beispiel an einem Hauptrumpfplatz, dass man da nicht abends hingeht, morgens wieder weggeht, morgens wieder hin und wieder zurück, dass man dann auch eine längere Zeit dort sitzen kann oder an einem Wildacker, wo ein Maisacker ist. Da macht das immer Sinn, so größere Kanzeln zu haben, wo man dann auch vernünftig liegen oder sitzen kann, ne?
Das Beste hatte ich tatsächlich mal in Bulgarien vor ein paar Jahren. Da hatten wir eine Schlafkanzel mit einem Ofen drauf komplett, wo dann tatsächlich an der Seite ein Schornstein angebracht war. Da konntest du dann schön feuern, da hättest du dann auf dem Ding wohnen können. Fand ich ganz cool. Aus was für Material fertigt ihr das Ganze?
Also das Gestell ist aus Stahl, Polyesterpulver beschichtet. Wir machen auch Holzgestelle aus Lärchenholz und der Oberbau ist je nachdem überwiegend aus Kiefer imprägniert. Wir machen aber auch wahlweise Fichte oder auch Lärche, kommt jetzt auch neu rein. Also das kann der Kunde sich dann sozusagen aussuchen.
Ja, spannend. Ich denke, wir haben ja jetzt auch einen Termin. Anfang Mai sind wir ja zusammen unterwegs, bei euch im Revier und beim Henrik. Sind wir, man kann das ja schon sagen, machen wir ein Jagdwochenende da. Ja. Und wir sind auch als Firma, wir versuchen das Ganze natürlich so ein bisschen einzufangen, was wir da machen und da zu gucken, dass wir da eine spannende Jagd machen. Deswegen, da bin ich schon mal gespannt, dann tatsächlich auch eure Jagdeinrichtungen ausprobieren zu dürfen und drauf zu sitzen und das erste Hand zu testen. Ich sage euch natürlich dann auch den Leuten und den Zuschauern Bescheid, ob das Ganze was taucht und ob der Nils hier die Wahrheit erzählt. Aber ich denke, dass das, ich habe mir die Sachen bei euch angeguckt und das sind einfach sehr, sehr robuste Sachen, die ihr da macht und der Name spricht auch für sich. Ich meine, ihr habt euch da ein Standing auch aufgebaut in der Jagd-Community, ne? Mittlerweile kennen es alle und ich habe, wie gesagt, ich bin da bei euch auf der Messe mal an einem Stand vorbeigekommen, also da war schon echt richtig was los, deswegen fand ich das auch ganz cool. Wo ich gerne noch mal drauf eingehen möchte, du warst ja auch mit dem Henrik unterwegs in Uganda. Ja. Dass du das vielleicht mal so ein bisschen erzählst, weil wir haben ja, der Film müsste, glaube ich, dann jetzt auch irgendwie ungefähr mit dem Podcast rauskommen. Also falls er noch nicht draußen ist, Leute, dann müsst ihr noch ein bisschen warten. Aber der Uganda-Film von Henrik sollte dann auch rauskommen. Deswegen sag da mal einmal bitte, wie das da vor Ort war und auch, sag mal, wie die Jagden da sind. Ich glaube, die meisten Leute kennen ja eher so die Jagd im südlichen Teil Afrikas, jetzt Namibia, Südafrika, vielleicht auch noch Simbabwe. Aber ich denke, dass Uganda ist ja wahrscheinlich so ein kompletter Exot, was Jagd angeht. Deswegen erzähl mal.
Ja, also ich war ja mit Henrik in Uganda unterwegs und das war wirklich beeindruckend. Wir hatten da ein riesen Revier zur Verfügung, wo wir gejagt haben. Und wir haben da auch Sachen gesehen außerhalb, die man halt nicht auf einer, ich sag mal, Farm so mitkriegt. Wir waren da in der Wildnis und haben da auf, wie gesagt, ein Riesengebiet gejagt und haben dann auch Dörfer besucht, wo man dann schon ja, ein bisschen mitgenommen wird, ja, wie die Menschen dort leben. Die haben viel Würmer dort, also die Menschen, weil die eintönige Ernährung haben, die haben nicht unbedingt immer vernünftiges Wasser, die trinken also auch Wasser, was nicht gut ist. Und ja, das ist schon teilweise ein Leid, was da ist. Ja.
Wie war das für dich? Ich weiß nicht, warst du vorher schon mal in Afrika unterwegs?
Nee, in Afrika war ich noch nicht.
Aber dann ist auch Uganda, ja. Da ein richtig harter Einstieg für das Ganze. Aber du sagst Leid, also wie hat sich das für dich so angefühlt? War das für dich auch so, dass du denkst, die Leute sind unglücklich mit ihrem Leben und hätten gerne was anderes? Oder würdest du eher sagen, die sind glücklich gewesen mit dem, was so Sache war?
Also ich denke mal, also mir kam das auf jeden Fall so rüber, dass die Leute da auch glücklich sind. Die sind mit sehr, sehr wenig zufrieden und die spielen da halt mit Seilspringen. Das ist, was die dort haben. Die haben da ja kein Auto, kein Nichts. Und die Kinder sind halt mit sehr, sehr wenig schon sehr zufrieden. Ja? Also was so rüberkam. Ja? Aber die werden auch nicht sehr alt, da muss man auch sagen. Vor allen Dingen auf diesen kleinen Ortschaften, das war schon... Ja, ganz schön bitter, weil wo wir da waren und haben den Fleisch gebracht, da hat ein paar Tage zuvor sind wieder die Büffel und machen die Ländereien kaputt, weil die da rüberlaufen und natürlich auch Nahrung haben wollen. Und wir haben denen dann teilweise auch Taschenlampen und Vukuelas geschenkt, dass sie die halt vertreiben können. Ne? Weil wenn die da einmal rübergezogen sind, so 150 Büffel, dann war die Landwirtschaft schon relativ kaputt. Ne?
Ich glaube, das ist für die meisten auch gar nicht so vorstellbar. Wir haben ja immer wieder, dass wir, sagen wir mal, die Politik bei uns in Europa auch so eingreift und sagt, nee, Großwildjagd muss verboten werden und das muss von den Menschen dort selbst oder beziehungsweise die Natur reguliert sich selber. Aber wenn du das gerade schon sagst, du hast ja dann da Ortschaften, die Leute haben nichts. Für die sind, sagen wir mal, das kleine Feld, das ist so groß wie unser Studio hier, wo die Mais anbauen oder sie irgendeinen Kohl anbauen oder was weiß ich was. Das ist für das Grundnahrungsmittel. Dann haben sie vielleicht noch eine Ziege oder ein Schaf und das wird dann einmal im Jahr geschlachtet, da leben sie dann davon. Und da ist natürlich dann, wenn dann so eine Büffelherde dann da einmal durchfeuert durch das Dorf, ist natürlich bei denen das komplette Habgut weg. Und das, wo ich glaube, wo die meisten Leute sich dann vielleicht Gedanken drüber machen müssen, ist, was passiert dann? Was sät das in den Leuten für Gedanken? Und normalerweise ist das ja dann so, sagen wir, wenn jetzt jemand bei dir, du baust deine Hochsitze auf und ich würde nachts kommen und würde deine Hochsitze jedes Mal kaputt machen, dann würdest du auch am nächsten Tag darauf warten, dass der Max jetzt kommt und würdest dir mal Bescheid sagen, dass das nicht so witzig ist. Und das ist ja das, was man tatsächlich mit der Jagd dort versucht, den Leuten schmackhaft zu machen. Sagen wir mal, wie ihr das gemacht habt, dass man dort dann Fleisch und Wild dann dorthin bringt und den Leuten zu sagen, pass mal auf, ihr seid nicht illegal unterwegs, ihr tötet die Tiere nicht illegal, gerade auch was mit Vergiftung etc. angeht, sondern ihr sagt Bescheid und die Jagd-Community macht das und ihr werdet an dem ganzen Geld oder beziehungsweise an den Ressourcen, die dort dann zur Verfügung gestellt werden, dann da mit eingebunden. Und so stelle ich mir das vor, war das ja dann auch bei euch. Ich war selbst noch nicht in Uganda, deswegen. Ja.
Also das ist auf jeden Fall so, dass das sehr wichtig ist, dass da gejagt wird. Weil da kommen viele Arbeitsplätze, werden dadurch geschaffen. Darüber hinaus haben die da auch wieder Nahrung von. Und wenn dann so Jagdfarmen aufgebaut werden, gehen die Wildbestände auch nach oben. Weil das Problem ist ja sonst immer in solchen Ländern, dass es viel Wilderei ist. Und da achten die natürlich drauf, dass es dann nicht mehr passiert. Und es wird gezielt gejagt. Es werden entweder die Schwachen oder halt die alten Stücke erlegt. Ja? Und genauso haben wir das auch gemacht. Und es wird halt kein Muttertier oder irgendwas erlegt, nur also weil man Hunger hat, ja. Was die natürlich dort machen. Die Wilderei wird da groß geschrieben. Wir haben da viel gesehen auch. Wir sind ungefähr nach 6-7 Tagen sind wir in dieses Revier wieder reingefahren und haben dann, da kamen uns so 15 Menschen entgegen, die alle einen Bogen hatten und die waren auf der Suche nach Rinderdieben. Die hatten eine Nacht vorher, hatten die 7 Rinder geklaut und die kämpfen da ums Ware, also ums Überleben. Die brauchen was zu essen und genau so ist es bei den Wildtieren auch. Die legen da Schlingen aus, da waren überall Schlingen auf den Wechseln, wo dann auch die Büffel erdrosselt werden. Und selbst die Büffel, die wir erlegt haben, die hatten alle schon Schüsse drauf oder halt waren verletzt durch Schlingen, die es halt überlebt haben, weil die Schlingen nicht groß genug oder stark genug waren. Ne?
Ja, das muss man sich auch mal vorstellen, ne? Dass gerade bei was das mit Schlingen angeht, viele regen sich darüber auf, Fallenjagd soll verboten werden, auch bei uns, sagen wir mal, die Fallenjagd, wie sie gemacht wird. Aber da zum Beispiel der Beifang, den du da natürlich hast oder den du gar nicht haben willst, jetzt als Jäger, für dieses ist natürlich egal, ob da jetzt was Männliches, Weibliches oder ein Jungtier drin ist. Aber du hast natürlich dann das Problem dort, dass du dann da, das passieren kann, dass du dann da Büffelkuh oder jetzt gar nicht mehr unbedingt auf dem Büffel, aber in dem Impala ein weibliches Stück dann da drin hast und dass das Kalb oder das Jungtier dann natürlich dann da daneben steht, während die Mutter dort dann erwürgt wird. Das sind natürlich dann Situationen, die man da vermeiden möchte. Ich finde das aber gerade krass, was du sagst, dass die Büffel entweder alle Wunden von der Schlinge hatten oder schon Schusswunden drauf hatten. Erzähl mal bitte.
Ja, also wir haben ja insgesamt, also Henrik und ich waren ja da, wir haben insgesamt 3 Büffel erlegt, Henrik 2 und ich 1. Und wir haben halt, wo wir dann an die Stücke gekommen sind oder auch vorher schon gesehen, dass die Tiere, die Büffel krank waren, die hatten mehrere Einschusslöcher mittendrauf mit Kalibern, die viel zu gering waren oder halt die Läufe kaputt oder das war alles wundentzündet, weil die halt in Schlingen gelaufen sind und haben sich dann irgendwie doch noch losreißen können, aber das war voller Eiter und das war schon heftig, was man da gesehen hat, ja.
Womit hast du gejagt, wenn ich fragen darf?
Also ich habe mit Kim und Korn gejagt, mit einer 416 Rigby, mit einer Mauserwaffe. Und Henrik war halt mit einem Bogen unterwegs und hat 2 Büffel mit einem Bogen erlegt, ja.
Ja, spannend. Also ich denke auch, ich finde es auch cool, dass du mit Kim und Korn dann unterwegs gewesen bist. Und natürlich auch für Henrik wissen wir, dass der begeisterter Bogenjäger ist. Ist jetzt natürlich gerade selbst am Überlegen, ob er dann nicht noch die Doppelbüchse dann jetzt bei den nächsten Jachten dann noch mitführt. Da hatten wir jetzt so eine Idee, weil natürlich, wenn du da, wenn der erste Schuss nicht passt, dass du dann nochmal die Doppelbüchse zücken kannst. Aber wie hast du das empfunden, sagen wir mal, die Jagd so auf wehrhaftes Wild? Das wäre ja dann wahrscheinlich dein erstes Stück, was das angeht. Und wenn du dann, sagen wir mal, das europäische Auswanderer bzw. Afrika noch nicht gekannt hast, dann ist das, glaube ich, was anderes, wenn du da auf einmal so einen Schwarzen dann da drin hast. Ja.
Auf jeden Fall, man muss da richtig aufpassen. Also das ist schon eine gefährliche Jagd. Wir haben mit Kim und Korn und mit dem Bogen gejagt. Das heißt, wir mussten extrem nah dran. Und wir waren ja auch mit mehreren Leuten, mit einem Tracker, Ranger und alles, was dabei war. Dann hatten wir auch einen Kameramann dabei. Und wir waren immer so, also mit dem Bogen mussten wir auf 30, 40 Meter ran. Und wenn man dann auf so ein Wild jagt, die auch aggressiv sind oder werden, dann ist das schon nicht ohne. Ne? Und wir hatten das Problem bei der Jagd, dass die Gräser relativ hoch waren. Ja, wir haben das Wild erst spät gesehen. Und ja, das war halt die Schwierigkeit, die wir hatten. Ne?
Wie nah bist du da gekommen?
Also bei mir ging's. Ich habe auf 90 Meter geschossen, aber sonst sind wir halt so bis auf 30 Meter dran gegangen.
Ja, richtig cool. Wer war der Berufsjäger, der mit euch?
Das war Rainer Jösch. Das war der Berufsjäger und der hatte auch einen sehr guten Durchblick. Es hat Spaß mit denen gemacht und der hat richtig Erfahrung. Und, ja, also vom Feinsten.
Ja, sehr, sehr cool. Dann frage ich jetzt mal so, was hat dich da auf der Reise, was war so das dollste Erlebnis für dich? Also was war das so das Ausschlaggebende, wo du gesagt hast, boah, das war das Nonplusultra?
Also das Ganze drumherum ist schon Wahnsinn zu erleben. Halt in diesen kleinen Ortschaften, denen fehlt es an Medikamenten, die haben kein Auto, die haben keine Roller oder Mofa oder irgend sowas. Und wenn man dann 3-4 Stunden weiterfährt in irgendeine Stadt, die haben halt alles, die leben wie wir. Und das ist halt ein krasser Unterschied, dass das ein Land sozusagen ist und da so eine riesen Spalte in der Menschheit ist, ja. Und selbst die Menschen, die halt dort relativ wenig haben, die geben einem das Letzte. Also ja, die würden lieber selber 1-2 Tage hungern, bevor die uns nichts geben würden. Die haben immer Gastgeschenke sozusagen uns gegeben. Wir brauchten das nicht. Wir hatten ja alles, was wir, aber die waren sehr großzügig, nett. Also die haben das gefeiert, dass wir denen Fleisch gebracht haben. Die haben für uns gesungen und gebetet, dass es uns gut geht und waren dankbar. Und Ja, das war schon echt beeindruckend. Das
sind immer die, die am wenigsten haben, die am meisten geben.
Richtig.
Ja. Nein, das, ich finde das spannend, wenn du das erzählst. Für mich ist Uganda auch nochmal so eine Sache. Finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Aber ja, mal gucken, wann sich da die Möglichkeit ergibt. Ja. Und ist natürlich auch nicht so, ich sag mal, der südlichere Teil jetzt in Afrika ist natürlich nicht so gefährlich wie Uganda. Ich glaube, da kann auch mehr passieren als jetzt gerade in Namibia oder Südafrika.
Genau, wir wurden halt immer bewaffnet auch geführt. Es haben ein bis zwei Leute immer aufs Auto aufgepasst. Ein bis zwei Soldaten sind mit uns mitgekommen und haben uns also nicht aus dem Auge gelassen. Wir haben uns schon sehr sicher gefühlt, aber das spricht ja dafür, dass da auch was passieren kann. Vor allen Dingen die Wilderer, die dort Waffen haben, die wissen, wenn die Soldaten die sehen, werden die teils halt einfach erschossen. Ja? Und das wissen die, also schießen die auch zurück. Also ist das schon nicht ganz ungefährlich. Ne? Das hat man, glaube ich, nicht oft, solche Situationen. Ne?
Nein, aber ich denke, das ist, das weiß man ja auch vorher, wenn man so eine Reise bucht. Also das geht ja auch gerade bei, es geht ja darum, die ursprüngliche Yacht, auch so wie ich jetzt Henrik kennengelernt habe, es geht ja bei ihm wirklich auch darum, diese Abenteuer zu erleben. Und ich denke, dass auch gerade in dem Film, wenn er dann rauskommt, müssen wir, ich weiß nicht, wann der Podcast hier draußen ist, aber guckt ihn euch auf jeden Fall an. Ich habe ein paar Snippets jetzt da schon von gesehen und habe die ganzen Bilder, die alle bei Henrik online gekommen sind, fand ich super spannend. Deswegen guckt es euch auf jeden Fall an und aber ich würde, glaube ich, nochmal so ein bisschen zurückgehen, nochmal zur Jagd in Europa oder beziehungsweise Jagd in Deutschland. Du hast ja auch schon länger den Jagdschein. Was ist so für dich, das Besondere an der Jagd? Was macht es aus, auch nach all den Jahren immer noch, die Passion dafür zu haben?
Ja, also ich bin mit der Jagd aufgewachsen und es ist so, dass ich gleich den Jugendjagdschein gemacht habe. Also mit 15 habe ich die Prüfung gemacht. Und mit 16 habe ich den Jugendjagdschein gehabt und dann mit 18 konnte ich halt selber loslegen. Und ja, wir sind von vornherein mit 5, 6 Jahren immer auf dem Hochsitz gewesen. Unser Vater, der hat uns da dran gebracht. Und was macht die Jagd aus? Das ist das Ganze drumherum, mit den Freunden Sachen zu erleben, nicht nur rein zu jagen. Die Kids-Rettung gehört dazu, das Essen, die Qualität vom Fleisch, vom Wildbret und immer wieder neue Leute zu sehen, kennenzulernen und schöne Erlebnisse mit denen teilen zu dürfen. Ja.
Ich glaube, dieser Geselligkeitsaspekt wird bei der Jagd doch, glaube ich, sehr, sehr oft so ein bisschen vernachlässigt. Es gibt ja auch immer wieder, da bin ich übrigens auch manchmal Übeltäter, gerade was Drückjachten angeht, dass ich da vielleicht auch nicht zum Schüsseltreiben bleibe und dann da früher abhaue. Bei mir ist auch meistens dann immer mit einer längeren An- und Abreise verbunden. Aber ich denke auch, dass dieses Ganze, wie du das gerade schon gesagt hast, neue Leute kennenlernen, neue Sachen kennenlernen, aber auch der Tradition da zu wahren. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte, die viele Leute heutzutage auch so ein bisschen unterschätzen. Und dann hast du auch noch gesagt, Wildfleisch, du hast uns ja auch eben noch ein Gastgeschenk mitgebracht, da freue ich mich ja auch sehr drüber. Ja. Das wird auf jeden Fall diese Woche auch noch verfeuert. Deswegen, das sind all solche Sachen, die auch besonders sind. Wenn ich fragen darf, was ist das, was isst du am liebsten von Wild?
Ja, also das ist schwierig zu sagen. Ich bin Allesesser sozusagen. Also ich bin für alles offen. Es muss nicht immer nur der Rücken sein. Klar ist der Rücken richtig gut, wenn man den grillt oder ja ein paar vernünftige Steaks vormacht. Aber genauso gut schmeckt auch Gulasch oder mal Rippen. Die kann man auch einlegen, grillen oder ja im Backofen oder anbraten. Also ich bin wirklich, ich esse vom Wild alles. Das ist, weil ich weiß, wo das herkommt, was für eine geile Qualität das ist. Und das schmeckt einfach sehr, sehr gut. Bevorzugt esse ich sogar nicht so gerne Rehwild, sondern eher fast Schwarzwild wie Rehwild. Und das ist eigentlich so mein Favorit, Schwarzwild.
Ja. Finde ich auch sehr, sehr gut. Auf jeden Fall auch immer Würstchen daraus machen. Das ist auch so mein das war mal, glaube ich, mein Grundnahrungsmittel für eine längere Zeit. Die Beißer daraus zu machen oder beziehungsweise Bratwürstchen daraus zu machen. Wir haben übrigens jetzt auch noch mal wieder Leute hier, mit denen wir jetzt auch noch grillen werden, die auch noch im Podcast kommen. Da kommen auch noch mal spannende Sachen. Wir haben Klaus Grillt eingeladen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ist auch noch ein großer YouTuber, der ja alle möglichen Sachen macht. Der hat ja jetzt auch noch einen Yachtschein gemacht. Ja. Also da wird's auch noch mal interessant. Also auf jeden Fall immer beim Podcast natürlich dranbleiben. Aber was, sagen wir mal, jetzt gerade auch mit den Jagdeinrichtungen, da ist natürlich auch noch ein spannendes Thema. Ist für dich denn die Ansitzjagd so das Wichtige? Oder würdest du eher sagen, nee, trotzdem Pirschen gehört auch dazu oder so, die Mischung macht's?
Bei mir macht es auf jeden Fall die Mischung. Ich mache beides gerne. Ich sitze gerne mal an, vor allen Dingen auch im Sommer, dann, wenn die Sonne aufgeht, es relativ warm ist und man in den Tag reinjagt, oder halt auch abends in die Dämmerung rein. Und ich gehe aber auch gerne pirschen. Also ja, das ist je nachdem. Also auf Sauen, vor allen Dingen, wenn man ein relativ großes Revier hat, kann man dann auch mal ganz gut pirschen. Das ist auch sehr, sehr interessant. Was ich auch sehr gerne mache, ist Drückjagden dann im Herbst. Ich habe einen Wachtel, also einen Wachtelhund. Und ja, die Firma wird dann so ab Mitte November ein bisschen ruhiger. Und dann sind wir halt sehr aktiv unterwegs auf Drückjagden deutschlandweit, ob im Osten oder ja, bei uns in der Region. Da sind wir dann schon 3 bis 4 Tage auf Drückjagden.
Das heißt aber, das als Standschnaller oder Durchgehr?
Genau, als Standschnaller.
Okay, erzähl mal was darüber, wie das, sag mal, was du daran gut findest und auch wie es funktioniert und wie der Hund jagt. Das ist natürlich auch spannend für alle.
Ja, also bei uns ist das so, ich fahre fast nie alleine los. Wir sind immer zu zweit oder zu dritt, auch wieder mit Freunden, sprich Gemeinschaft, dass man zusammen jagt und auch was erlebt und dann auch abends zusammensitzt am Feuer oder im Restaurant und geht was essen. Und wir fahren dann halt meistens über 2, 3 Tage auf Drückjagden, treffen uns morgens, dann geht's ja los mit der Ansprache, dann gibt es über 2 oder 3 Stunden ein Treiben, schnallt man natürlich in der Zeit den Hund, der sucht ja das Wild und bringt es auf die Läufe und dann geht das los. Ja.
Drückjagd ist auch immer, war immer mein, sagen wir mal, eins meiner Lieblingssachen, gerade auch mit dem Hund als Durchgehen. Deswegen finde ich das auch immer gut, wenn Leute tatsächlich einen Hund führen. Wachtel sind, glaube ich, auch immer sehr, sehr gerne gesehen auf jeden Jagd. Ich glaube, da kriegt man auch relativ viele Jagdeinladungen mit dem Ganzen, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also wir können, wenn wir wollen, jeden Tag jagen. Durch die ganze Branche, durch die Hochsitze, dann durch die Kontakte, man lernt so viele Leute kennen, da kann man eigentlich jeden Tag jagen, wenn man das möchte. Ne? Ja.
Was mich aber noch interessieren würde, gerade auch was du sagst, gerade die Branche angeht, liefert ihr deutschlandweit oder ist das eher so regional aus gesehen?
Wir liefern auf jeden Fall deutschlandweit aus und teilweise sogar nach in die Niederlande, Luxemburg, Frankreich oder Belgien. Sogar über Deutschland hinaus.
Aber das Ganze wird dann mit Spedition?
Kommt ganz drauf an. Also überwiegend liefern wir alles selber aus. Natürlich, wenn der Kunde das wünscht, wird es auch per Spedition verschickt. Ja, ist je nachdem halt, wo die Ware hingeht. Ich sag mal, in Süden, das ist von uns, sagen wir mal München, 500 Kilometer. Da kann man nicht jeden Hochsitz selber hinbringen. Aber so im Umkreis oder halt auch, wenn die eine ganze Ladung voll kriegen, sprich irgendwie 8 bis 10 Kanzeln, dann bringen wir da auch so einen kompletten Hänger selber hin. Ne?
Ja, spannend. Was gibt's denn noch dieses Jahr für euch? Seid ihr noch auf Messen unterwegs dieses Jahr oder?
Dieses Jahr sind wir in Leipzig noch auf der Jagdmesse und da sind wir vertreten. Ansonsten machen wir halt Dortmund, Alsfeld und normalerweise auch Hannover. Findet ja dieses Jahr nicht statt, letztes Jahr.
Doch, findet dieses Jahr wieder statt.
Nee, die wurde abgesagt.
Nee, Wild und Fang, die ist neu. Ja,
die wurde abgesagt.
Echt jetzt?
Ja. Die wurde vor zwei Wochen abgesagt. Das war ja irgendwie geplant, irgendwie um den 20. September, glaube ich, rum. Ja. Also Mitte, Ende September. Und die wurde abgesagt, ja.
Wundert sich, warum. Und vielleicht passt auch das Datum dann nicht, will ich jetzt nochmal so ganz vorsichtig sagen. Ist nämlich nicht so gut, so mitten in der Hirschbrunft, da wo alle Leute unterwegs sind, das zu machen. Deswegen nochmal mein Appell vielleicht an die Leute, falls zugehört wird, ja, das vielleicht auch am Anfang des Jahres zu machen und sich da so ein bisschen an den anderen Messen zu richten. Was ich aber allerdings ein bisschen schade finde, ist, dass die Messe natürlich dann hier oben wegfällt. Da hatte ich mich eigentlich ein bisschen drauf gefreut, da bin ich ehrlich.
Ja. Ist auch für uns eine relativ regionale Messe. Ja. Ist ja nicht weit weg, sind 70, 80 Kilometer so in den Dreh. Ja, und von daher ist das halt auch immer unsere sozusagen Hausmesse gewesen, ja, wo wir dann auch aktiv waren. Ne?
Wie kann man denn sonst euch erreichen oder beziehungsweise mit euch in Kontakt treten, falls man sich jetzt durch den Podcast oder etc. informieren möchte über eure Jagdeinrichtung?
Erstens haben wir eine Internetseite, da kann man halt alles erstmal sehen. Da haben wir einen Katalog, da sind einmal komplett Produkte drin. Oder natürlich, wenn jemand die Kanzel selber baut oder den Unterbau selber baut, kann man auch alles einzeln kaufen, ist gar kein Problem. Aber das kann man im Internet finden. Darüber hinaus ist da auch die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Da könnt ihr uns immer kontaktieren, ob wir sind eigentlich immer erreichbar. Wir sind sehr flexibel, halt ein Familienbetrieb, wir müssen viel arbeiten. Aber uns macht das Spaß und wir stehen dahinter und wir brennen dafür und bauen das halt auch die letzten Jahre immer weiter aus. Ja.
Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Wenn ihr euch für eine Jagdeinrichtung interessiert, kontaktiert auf jeden Fall den Nils. Und vielen, vielen Dank, dass du nach Hannover gekommen bist heute und dass du den Podcast hier mit mir machst. Und ich denke, dass wir dieses Jahr dann noch ein bisschen mehr von dir sehen werden.
Auf jeden Fall. Also recht schönen Dank, dass ich auch hier sein durfte. Und wir sehen uns ja auf jeden Fall die nächsten Wochen auch ein paar Mal.
Danke dir.
Ich danke auch.